also es ist ein Haus, was seit einigen Jahren schon mutmaßlich in der Hand von rechtsoffenen bis rechten Rockern ist. Und da gibt es nun seit 2 Jahren etwa Hinweise, dass sich dort auch Extremrechte und Neonazis treffen. Das sind eben Leute vor allen Dingen aus dem Umfeld der 2014 verbotenen Kameradschaft Nationale Sozialisten Chemnitz, die auch Überschneidungen zu Pro-Chemnitz haben. Und so kommt es eben auch, dass sogar Martin Kohlmann dort auch beteiligt ist als Gesellschafter einer Immobiliengemeinschaft, wie die das dort nennen. Da kommt eben so ein bisschen die extreme Rechte wieder zusammen.
Du schreibst auch in dem Artikel, dass es auch spannend ist, dass da sowohl Rocker, die mittleren Alters sind, als auch junge Neonazis Anfang 20 sich organisieren oder dort treffen. Was ist denn da eine Gemeinsamkeit? Was siehst du da als Anknüpfungspunkt?
Da ist eine Gruppe von Rockern, die also klare Bezüge zur extremen Rechten haben, mit drin. Es ist weiterhin so ein bisschen fraglich, was dazu führt, dass die das wirklich zusammen machen, weil ich diese Neonazis, die dort drin sind, eigentlich als sehr vorsichtig bis paranoid konspirativ bezeichnen würde. Und das natürlich auch ein Repressionsrisiko ist, wenn man mit so einer Rockergruppe irgendwas gemeinsam macht. Rockergruppen sind ja häufig auch der organisierten Kriminalität jetzt nicht so fern. Ideologisch lassen sich da bestimmt Parallelen finden, gerade auch was Nationalismus, Chauvinismus betrifft. Die Frage ist eher so ein bisschen, würde ich sagen, was bringt diese Personen dort wirklich zusammen? Welche Vorteile hat man da voneinander? Und das ist, muss ich aber auch sagen, mir auch noch nicht so ganz klar.
Für mich war auch so direkt auffallend, das Männliche so von Rockern, Neonazis und dem ganzen Spektrum an sich eher als sehr männlich verstehenden Menschen und diese Ideologie auch dahinter. Du hast auch geschrieben, dass das ja eben nicht das erste Haus in Chemnitz ist, es ist das dritte Haus, was bekannt ist als Nazi-Treffpunkt. Was ist das für eine Strategie, sich Wohnraum von rechts anzueignen? Weil du auch meintest, dass die ansonsten oft rausgeklagt werden. Was steckt da noch dahinter und wie kann da rechtlich dagegen vorgegangen werden?
In den letzten Jahren gab es da eigentlich eine Verlagerung von Aktivitäten der extremen Rechten, ausgehend von einer Reflexion darüber, was kann man mit Aufmärschen erreichen und welchem Repressionsrisiko ist man bei Aufmärschen auch ausgesetzt, was bringt es wirklich, wen erreicht man damit. Und da ist natürlich so eine Immobilie was Nachhaltiges. Das ist natürlich erstmal auch in der heutigen Zeit eine Geldanlage, aber es ist eben ein fester Treffort, es ist eine Anknüpfungsmöglichkeit für Leute, die eben dort einfach mal hinkommen können, wo man sich mal treffen kann. Es ist möglich, sich dort auch gewissermaßen vor Behörden zu verstecken. Also das ist eben dann nicht der Aufmarsch, auf dem man sich trifft und wo möglicherweise noch 20 Fotografen drumherum stehen, sondern das ist eben ein Ort, wo man eben auch gewisse Sachen möglicherweise planen kann. Wobei es eben auch in Chemnitz auffällig ist, dass es jetzt eben 3 Häuser gibt, die alle Altbauten sind mit relativ kleinen Räumen. Und da fragt man sich eben schon, was bewegt Neonazis dazu, jetzt nicht mal irgendwo eine alte Sporthalle oder so zu kaufen, um dort größere Veranstaltungen zu machen, sondern eben immer solche Häuser zu kaufen. Und da muss ich auch wieder sagen, das ist auch was, da bin ich noch dran. Das ist mir auch noch nicht so ganz verständlich.
Vielleicht jetzt nochmal zu den Entwicklungen der rechten Strukturen in Chemnitz in den letzten Jahren. So 2016 wurde das stark bekannt, dass das rechte Plenum auf dem Sonnenberg aktiv ist, mit Schmierereien, aber auch Übergriffen. Und da diesen Villa auch hatte, so einen Nazi-Kiez zu errichten, dann wurde gegen die vorgegangen und 2018 dann nochmal so ein krasses Jahr, viele Anschläge auf migrantische Geschäfte, dann die Hetzjagden in der Innenstadt und aktuell wurde jetzt wieder bekannt, dass wahrscheinlich auch in Hilbersdorf, ist ja auch nicht weit entfernt von Ebersdorf, eben auch eine Bestrebung gibt, so Nazi-Kiez zu errichten, weil auch 2 Nazi-Kader aus Dortmund dort zugezogen sind in den Stadtteil. Was ist dieses Konzept von Nazi-Kiez? Was soll damit bezweckt werden?
Das lehnt sich so ein bisschen an die ursprüngliche Vorstellung der sogenannten national befreiten Zone, also eben ein Areal, ein Stadtviertel in die eigene Hand zu bringen und dort eben auch dem politischen Gegner und marginalisierten Gruppen zu zeigen, dass sie da eben nichts verloren haben und dort eben so eine Vorherrschaft zu etablieren, teilweise auch sich auch behördlichen Zugriff zu entziehen. Und das ist in Dortmund eben im Stadtteil Dorstfeld relativ prominent geschehen, wo ja auch diese beiden zugezogenen Neonazis herkommen. Nun muss man sagen, dass dieser Versuch des rechten Plenums, das war eben auch sehr aktionistisch und, sag ich mal, vorsichtig geprägt und ich glaube nicht, dass es jetzt sowas in der Art in Chemnitz wiedergeben wird. Dieser zugezogene Nazikader Michael Brück, der sagt eben auch selber, er ist der Meinung, dass es in Chemnitz eigentlich gar nicht notwendig ist, weil man hier eigentlich überall wirken kann und sogar noch Zuspruch dafür erfährt. Das würde ich jetzt nicht ganz so unterstreichen. Ich glaube, in Chemnitz gibt es da viel Widerstand. Ob es jetzt wirklich wieder so einen Nazi-Kiez geben wird in Chemnitz, das weiß ich jetzt erstmal, aber so eine Immobilie, die wirkt natürlich auch. Wenn man sich dort trifft, dann zieht man vielleicht auch dort in die Ecke. Das ist sowieso jetzt ein Stadtteil, wo relativ viele extrem rechte Personen schon wohnen, auch eben in dem Viertel, wo Brück schon wohnt. Das ist schon möglich, dass sich da gewissermaßen auch stille Nazi-Kieze irgendwie etablieren.
Würdest du das auch als Antwort darauf sehen, warum jetzt zum Beispiel dieser Stadtteil ausgewählt wurde, dass da einfach schon einige Neonazis wohnen? Warum wurden sich diese Viertel ausgesucht?
Ja, also ich denke, das geht immer zurück auf dort schon etablierte Personen, auf dort schon etablierte Strukturen. Dort auch in der direkten Nachbarschaft sind eben auch schon vorher immer schon Aktivitäten bekannt gewesen. Dort, wo eben eine gewisse Nachbarschaft da ist, wo man weiß, dass auch zum Beispiel, wenn dort irgendwie linke Aktivitäten bekannt werden sollten, dass das dann eben den Leuten da auch auffällt. Das ist ja auch ein bisschen immer deren Angst, dass dort auch kritische Leute irgendwie wohnen, die auch was mitkriegen. Das ist schon ein taktisches Kalkül, dann eben auch gerade in solche Viertel zu ziehen.
Noch eine perspektivische Frage dazu, wie gegen den Aufbau solcher Strukturen vorgegangen werden kann. Du bist aktiv als Recherchemensch, der Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Es gibt auch noch andere Strategien, wie beispielsweise Neonazi-Strukturen zu outen, was auch in Hilbersdorf passiert ist, weil dort Flugblätter verteilt wurde an die Nachbarinnenschaften. Und was sind noch andere antifaschistische Strategien, um dagegen vorzugehen?
Genau, also Recherche und Journalismus ist immer eine gute Methode und auch solche Outing-Aktionen, wie sie gelaufen sind, können mit Sicherheit was bewirken, auch wenn das natürlich nicht immer ganz legal ist möglicherweise. Ich denke aber auch, dass in den Stadtteilen man auch weiter eben auf diese so ein bisschen als abgehängt gesehenen oder als aufgegeben gesehenen Stadtteile weiterhin einen Blick wirft und das im Auge behält und dass es dort auch wichtig ist, über Stadtteilbüros dort auch Leute zu haben, die dort aktiv sind, die eben auch beobachten. Letztlich denke ich auch, dass Behörden, die dort drauf schauen, also sei es jetzt der Verfassungsschutz oder sei es einfach lokale Behörden, die zum Beispiel bei einer Umnutzung genau drauf schauen, wenn dort zum Beispiel ein Club oder eine Gaststätte in solchem Haus errichtet werden soll, dort eventuell auch einen Riegel vorschieben. Das sind also alles Maßnahmen, die durchaus wirksam sein können. Es geht nicht von heute auf morgen, aber da denke ich, füllt der stete Tropfen den Stein und da müssen verschiedenste Akteure, denke ich, zusammenstehen und das nicht aus dem Auge verlieren.
Und denkst du, dass jetzt die Entwicklung zur Kulturhauptstadt 2025 mit den ganzen finanziellen Spritzen auch da nochmal einen anderen Einfluss haben werden auf die Entwicklung rechter Strukturen in Chemnitz oder den Nährboden auch für rechte Strukturen hier?
Ja, das wäre natürlich zu hoffen, dass die Kulturhauptstadt da auch positive Aspekte mit sich bringt. Ich stecke da jetzt nicht so drin, aber da habe ich auf jeden Fall eine große Hoffnung, denn Chemnitz will sich da ja auch ein positives Image geben. Und ich denke, alleine dadurch, dass auch dieser Aspekt der extrem rechten Ausschreitung 2018 ja auch prominent in der Kulturhauptstadtbewerbung mit vorkam, wird das mit Sicherheit auch ein Thema sein, eben auch sich mit diesen Strukturen zu beschäftigen.
Wo können sich Leute über deine Arbeit erkundigen? Kannst du vielleicht noch mal kurz deine Kanäle ansagen?
Ja, also ich bin vor allen Dingen immer bei Twitter sehr aktiv, einfach @JohannesKunert. Meine Artikel erscheinen häufig bei Zeit Online Störungsmelder. Ich habe auch einen Torial-Account, da kann man die Artikel, die ich so schreibe, lesen.